Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.
Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Neuroflash Audio Ausgabe. 2 CME-Punkte können Sie ergattern, wie das ja so schön heißt, wenn Sie im Anschluss 10 CME-Fragen beantworten. Wenn 7 davon richtig sind auf den Seiten der Neurodepesche, dann werden Ihnen diese 2 CME-Punkte zuerkannt. Heute geht es um das Thema Schmerzen im Zuge einer Parkinson-Erkrankung. Das muss ja nicht immer, vielleicht sogar längst nicht immer, mit der Parkinson-Erkrankung an sich zu tun haben, gibt ja mit zunehmendem Alter viele andere Gründe für Schmerzen im Organismus, aber es scheint da gerade bei der Parkinson-Erkrankung eine große Herausforderung zu geben. Wir fragen heute nach in den kommenden 45 Minuten bei Professor Wolfgang Joost. Er ist der Chefarzt an der Parkinson-Klinik in Wolfach und lehrt unter anderem an der Universitätsklinik in Freiburg. Grüße Sie herzlich, Herr Professor Joost.
Schönen guten Morgen.
Als ich in Ihre Vita gesehen habe, habe ich mich wirklich gefreut. Auf der einen Seite waren Sie ja mal in der Deutschen Klinik für Diagnostik schon ein paar Tage her. Da war ich noch kleines AIP, wie das so schön heißt, und Sie schon in der Neurologie tätig. Und Sie haben unter anderem am Universitätsklinikum der Universität des Saarlandes in Homburg gearbeitet, in vielen Jahren zurück. Auch da war ich mal, wenn auch in der Herzchirurgie. So führt es einen dann wieder zusammen. Heute zu Neuroflash Audio. Beginnen wir vielleicht, Herr Professor Joost, weil Sie haben intensiv über das Thema Schmerzen im Zuge einer Parkinson-Erkrankung gearbeitet, unter anderem gemeinsam mit Herrn Professor Buhmann 2 größere Arbeiten dazu veröffentlicht. Wie häufig sind denn, wenn wir uns mal so allgemein dem Thema nähern, wie häufig sind denn Schmerzen im Zuge einer Parkinson-Erkrankung?
Ja, auch ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen diese Veranstaltung zu gestalten. Zu Ihrer Frage, die Schmerzsymptomatik beim Parkinson ist komplex und sehr, sehr häufig. Wir schätzen, 40-85% der Patienten sind betroffen, wobei die Zahlen mit Sicherheit viel, viel höher sind. Also in unserem Kollektiv würde ich sagen, im Verlauf mindestens 90% der Patienten haben Schmerzen, sodass die Daten in den Studien nicht ganz mit den Daten in der Realität übereinstimmen. Also ich würde sagen, fast alle Patienten sind betroffen.
Also 90%, die Schmerzen haben im Zuge einer solchen Parkinson-Erkrankung. Wie oft, und das haben Sie ja in diesen verschiedenen Arbeiten mehrfach beleuchtet, Sie sagen, jetzt sind diese Schmerzen häufig unterdiagnostiziert. Warum denn?
Man darf nie vergessen, dass beim Parkinson-Syndrom alle auf Akinese, Rigor, Trema schauen. Das heißt, wenn das Zittern gut weggeht, sind alle zufrieden, auch der Patient. Und der Patient denkt vielleicht auch gar nicht daran, dass die anderen Symptome auch zum Neurologen oder auch zum Parkinson-Spezialisten gehören. Zum Beispiel auch Obstipation, Blasenstörungen etc. Aber eben auch der Schmerz. Schmerz ist in Deutschland ein Symptom, das alle dem Orthopäden zuordnen und nicht dem Neurologen. In dem Zusammenhang aber hier ist der Orthopäde wirklich nur der zweite Ansprechpartner, sondern wir sind der erste Ansprechpartner.
Jetzt gibt es das zweite Problem, was Sie herausgearbeitet haben, dass eine unsystematische Versorgung im Grunde auch die Folge ist von dieser nicht immer konsequenzbetriebenen Diagnostik. Woran machen Sie das fest, dass es so unsystematisch versorgt wird, das Schmerzproblem?
Also wir kennen das von unseren Patienten, wenn wir dann gezielt danach fragen, dass die Patienten eine lange Anamnese haben. Sie berichten von vielen Arztkontakten, sie berichten von Operationen, auch von nicht gesicherten Therapien, die schon durchgeführt wurden. Also sehr, sehr breites Spektrum. Und da der Patient sich nicht an uns wendet oder vielleicht auch nicht in der Deutlichkeit an uns wendet, wird er andere aufsuchen, die ihm helfen oder zu helfen versuchen. Und das führt dazu, dass das Bild sehr, sehr bunt wird und letztendlich auch Diagnosen gestellt werden. Wenn Sie bei einem 80-jährigen Patienten eine MRT der HWS machen, werden Sie immer degenerative Veränderungen finden. Dass die vielleicht überhaupt nichts mit den Beschwerden zu tun haben, wird darüber vergessen. Also es ist schwierig, weil die Patienten nicht direkt den richtigen Ansprechpartner haben.
Vielleicht gehen wir da ein bisschen ins Detail. Jetzt haben Sie am Beispiel des MRTs und der Wirbelsäule nochmal deutlich gemacht, da gibt es einfach mit zunehmendem Alter diese Schmerzprobleme, die ganz woanders herkommen. Vielleicht schlüsseln wir es nochmal auf. Wo sind denn muskoskeletale Probleme zum Beispiel im Vordergrund? Wo sind es vielleicht auch die sogenannten zentralen Schmerzen oder auch im Zuge einer Dyskinesie? Haben Sie da Zahlen? Wie verteilt sich das?
Ja, das Problem ist, dass die Datenlage begrenzt ist. Das heißt, auch bei allen Studien, die wir haben oder auch selbst durchgeführt haben, sind wir natürlich auf die Angaben der Patienten, auf die anamnestischen Angaben angewiesen und müssen dann eine Kategorisierung vornehmen. Ob dann der Schmerz wirklich zentral oder peripher, nozizeptiv oder wie auch immer ist, das ist dann sozusagen nach unserer Einschätzung oder nach den Fragebögen erfolgt. Wir gehen davon aus, dass der zentrale Schmerz nur etwa 10% beträgt. 10% ist immerhin doch eine erhebliche Anzahl, weil dieser Schmerz sehr unangenehm ist und schlecht auf die Therapie anspricht. Viel häufiger ist der muskuloskeletale Schmerz. Oder beziehungsweise wir vermuten, dass der muskuloskeletale Schmerz nach den bisherigen Ergebnissen mit ungefähr 2/3 am häufigsten ist.
Das heißt aber auch, Sie haben wenn Sie jetzt den muskuloskeletalen Schmerz mit 2/3 vorne sehen, dann entspricht das ja ein bisschen dem, was zum Beispiel wir Allgemeinmediziner auch in der Praxis sehen. Ganz häufig sind es eben dann diese nozizeptiven Schmerzen aufgrund ganz anderer Ursachen, sei es Arthrose, sei es vielleicht auch Arthritiden, was auch immer, sei es im Grunde Fehlbildungen oder auch Fehlhaltungen. Da gibt es ja viele, viele Gründe. Was ist denn dann die Herausforderung für die Neurologie in dem Fall? Jetzt haben Sie die Patientinnen und Patienten als Parkinson-Betroffene in Ihrer Behandlung. Sie sagen, die werden nicht so richtig diagnostiziert in vielen Fällen. Was fehlt denn dann aus Ihrer Sicht?
Ja, das Problem ist, dass diese Patienten multimorbide sind. Das heißt, haben Sie einen 25-Jährigen, der sich draußen eine Sportverletzung zugeführt hat, dann sind Sie relativ schnell beim Ergebnis. Haben Sie einen 75-Jährigen, der bereits eine künstliche Hüfte hat, der Parkinson hat, welches stark fluktuiert, der zusätzlich auch noch Diabetes oder andere Erkrankungen hat, dann ist es ungeheuer schwierig herauszufinden, wo sind jetzt eigentlich die Probleme oder was sind die im Vordergrund stehenden Probleme. Und dazu kommt noch, dass bei Parkinson-Patienten der Schmerz häufig schlimmer oder stärker empfunden wird als von Nicht-Parkinson-Patienten. Das heißt, die Schmerzhemmung ist gestört. Sprich, wenn wir als gesunde Menschen einen Schmerz haben, ist das Nervensystem fähig, diesen Schmerz teilweise zu unterdrücken. Und diese Fähigkeit ist bei den Patienten teilweise aufgehoben, sodass der Schmerz stärker empfunden wird.
Jetzt haben Sie, ich habe es vorhin erwähnt, gemeinsam mit Herrn Professor Buhmann 2 Arbeiten unter anderem dazu veröffentlicht, intensiv darüber geforscht und gearbeitet. Auf der einen Seite ist es also der Patient selbst, der vielleicht sich dazu äußern muss, der multimorbid ist. Auf der anderen Seite, das haben Sie vorhin erwähnt, ist es so ein bisschen auch das Mindset, wie man ja in Neudeutsch immer sagt, von uns Ärztinnen und Ärzten wirklich eben drauf zu gucken, nicht nur die Parkinson-Erkrankung in den Vordergrund zu holen, sondern vielleicht auch ganz gezielt nachzufragen, haben Sie Schmerzen? Tut es Ihnen irgendwo weh? Wie geht man damit um? Ist das so eine der Herausforderungen, das wirklich in das Anamnesegespräch mit hineinzuholen?
Ja, weil wir müssen uns ja auch ein bisschen fokussieren auf das Hauptproblem. Und das werden wir ja auch immer mit dem Patienten besprechen. Was ist denn Ihr Hauptproblem? Und wenn der Patient sagt, mein Hauptproblem ist, dass ich 2 Stunden am Tag unbeweglich bin oder dass ich beim Losgehen immer kleben bleibe und hinstürze, dann tritt das in den Vordergrund und wir fragen nicht danach. Es gibt mittlerweile auch Fragebögen speziell für den Schmerz, die Pain Scale, mit der die Patienten sensibilisiert werden für diese Fragen. Aber auch da haben wir natürlich einen gewissen Bias, weil wir den Patienten ja gewisse Optionen vorgeben oder gewisse Fragen stellen und damit ihnen natürlich auch schon etwas lenken, wohin der Weg geht. Und wenn wir natürlich einen Parkinson-Patienten mit Off-Symptomen haben, dann denken wir natürlich mal primär, dass die Schmerzen vom Parkinson kommen oder beziehungsweise von den Parkinson-Symptomen. Was häufig daneben vergessen wird, ist, dass die nichtmotorischen Störungen, und dazu gehört der Schmerz teilweise, auch fluktuieren unabhängig von der Motorik, sodass der Patient vielleicht gut beweglich ist und trotzdem Schmerz hat und wir dann sagen, na, dann hat es wohl nichts mit dem Parkinson zu tun. Also es ist sehr, sehr komplex.
Also Sie haben es gerade erwähnt, es ist auf der einen Seite der Fokus natürlich auf der Haupterkrankung, auf den Beschwerden. Auf der anderen Seite haben Sie den Bias erwähnt, was passiert, wenn man einen Fragebogen mit Multiple-Choice-Optionen zum Beispiel vorgibt. Bedeutet also, wir müssen uns mehr wieder auf die eigene Gesprächsführung vielleicht verlassen, das im Alltag herauszubekommen. Auch da heißt es ja, bei manchen Situationen besonders alert zu sein. Gibt es denn Prädiktoren aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Forschung, wo Sie sagen, da treten Schmerzbilder bei einem Parkinson-Betroffenen besonders häufig auf?
Die Patienten sind in unserer Untersuchung oder insbesondere in der Untersuchung von Herrn Buhmann, waren eher sogar jünger, eher weiblich, wobei die Patienten ja eher älter und eher männlich sind, so dass man da so eine gewisse Subgruppe bekommt, wobei ich diese Subgruppe nicht herausnehmen würde, weil die einfach unterrepräsentiert ist. Und vielleicht, weil diese Gruppe auch eher fähig ist, die Fragen adäquat zu beantworten. Ein Patient mit kognitiven Störungen wird immer den Fokus der Symptome anders ausrichten, als wir das tun. Das heißt, jemand mit Demenz hat ein Symptom, das trägt er vor sich her und die anderen Symptome treten in den Hintergrund, sodass wir vielleicht allein aus dem Grund schon gar nicht sagen können, ist das mehr oder weniger oder sind wir auch bereit, bei älteren Patienten das abzutun, dass wir sagen, naja, der ist halt 80, da ist halt degenerative Veränderungen, der hat halt Muskelschmerzen. Also von daher ist es, glaube ich, aufgrund der jetzigen Datenlage gar nicht möglich, wirklich eine gute Gruppe herauszufiltern, außer dem Patienten mit starken Fluktuationen.
Das heißt, das bedeutet ja dann wirklich, wir müssten uns im Grunde versuchen, in diesem wiederkehrenden Anamnesegespräch, Patient kommt erneut zu uns, wird weiter versorgt, gibt seine aktuellen Beschwerden an, da im Grunde fast so eine Standardfrage zum Thema Schmerzen mit aufzunehmen. Wäre das so eine Take-Home-Message?
Ja, auf jeden Fall wäre es gut, wenn man immer gezielt nachfragt und den Patienten nicht mit seinem Problem allein lässt. Wir haben ja auch noch ein Problem, das Sie eben schon zwischen den Zeilen angesprochen haben. In Deutschland ist die Schmerztherapie in der Anästhesie angesiedelt und es gibt nur wenige Neurologen mit schmerztherapeutischer Ausbildung. Das ist international nicht viel anders oder stellenweise sogar noch viel extremer, sodass die Überschneidung der beiden Fachgebiete gering ist, sodass die Anamnese, das Gespräch, das wir führen und das Gespräch, das der Schmerztherapeut führt, häufig sehr, sehr unterschiedlich ist. Und Neurologen, die gleichzeitig Schmerztherapeuten sind, gibt es nur sehr wenige. Und die werden Ihnen wahrscheinlich alle bestätigen, dass genau da ein Problem drin liegt, dass wir anders fragen, dass wir nicht gezielt fragen und dass wir vielleicht auch die eine oder die andere Beschwerde bagatellisieren.
Und es scheint ja auch so zu sein, was Sie eben erwähnt haben aus Praxis und Forschung, dass Sie sagen, der Patient kommt eigentlich mit einem anderen Anlass zu Ihnen, zum Beispiel dem Off-Symptom oder der Depression oder anderen Dingen. Zum Schmerztherapeuten gehe ich in der Regel ja ganz gezielt mit dem Ansatz, ich habe Schmerzen, du Arzt, du Ärztin, du Therapeutin, bitte hilf mir. Könnte das genau diese Herausforderung, vielleicht auch einer der Unterschiede neben der Ausbildung, die Sie ja eben angesprochen haben, könnte das vielleicht einer dieser Unterschiede sein? Sie müssen im Grunde von einem anderen Anlass auf das Thema Schmerz kommen, wenn der Patient bei Ihnen ist.
Genau, Sie kennen ja diesen etwas banalen Spruch, der aber immer wieder zutrifft, für einen Hammer ist alles ein Nagel. Und so ist es leider hier auch. Das heißt, wir fokussieren uns auf das, was wir mit unserer dopaminergen Medikation gut behandeln können. Und der Schmerztherapeut wird das behandeln, womit er viele Erfolge hat und wird das andere etwas ausblenden. Und die Schnittmenge, und das ist hier gefragt, die ist halt leider bei beiden Gruppen relativ gering.
Ganz spannend. Gehen wir vielleicht ein bisschen in Richtung Wissenschaft, dass wir das versuchen auseinander zu dröseln, was Sie jetzt uns so ein bisschen nahegebracht haben. Es gab jetzt eine ganze Reihe von Untersuchungen. Einen habe ich gerade vor mir. Da waren über 33.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer drin. Was kam denn seinerzeit dabei raus in Sachen Schmerzen? Was waren denn so die Ergebnisse, wenn man auf das schaut, was die Betroffenen und Betroffenen im Alltag jetzt wirklich besonders mitnimmt?
Also entscheidend ist, dass viele Studien den Schmerz nicht berücksichtigt haben, sodass die Datenlage summa summarum begrenzt ist. Wir haben in neueren Studien eher die nichtmotorischen Symptome und den Schmerz als in den älteren Studien. Das heißt, die älteren Studien haben nur nach beispielsweise off oder on geschaut, nur nach Verbesserung des UPDRS und nicht den Schmerz. Der fließt natürlich irgendwo da ein, aber nur als kleine Subgruppe, sodass man ihn bei den Post-Hoc-Analysen überhaupt nicht mehr rausfiltern kann. Das ist ein großes Problem und das ist auch ein Problem der Zulassungsbehörden, die ja überhaupt das nicht wünschen. Das heißt, die wollen einen primären Zielparameter, zum Beispiel die PDS, zum Beispiel Abnahme der On-Zeit und die Linderung der anderen Symptome wird überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben in den neueren Studien zum Beispiel mit Safinamid, was primär ja gar kein Schmerztherapeutikum ist, sondern ein MAO-Hämmer und Hämmer der Glutamatfreisetzung, festgestellt, dass in den Studien, wenn man gezielt danach gefragt hat oder beziehungsweise gezielt die Punkte, die befragt wurden, herausgearbeitet hat, dass der Schmerz besser wurde. Das heißt, ein Präparat, das einerseits die dopaminerge Wirkung verbessert und damit sozusagen den Parkinson-Schmerz im Rahmen der Bewegungsstörung verbessert, andererseits aber auch Glutamatfreisetzung hemmt, was wiederum für den zentralen Schmerz spricht, also sozusagen dualer Ansatz, den wir haben. Also wir haben beispielsweise in dieser großen Studie, die Sie eben genannt habe, überraschenderweise dieses Präparat relativ weit vorne. Wir haben noch andere Parkinson-Medikamente, aber die haben nicht diese gute Evidenz. Wir haben auch Schmerzmittel dabei, die stellenweise eine mäßig bis gute Evidenz haben. Wir haben unter anderem auch Cannabinoide dabei. Jetzt werden Sie sagen, aber das ist doch weder zugelassen noch etabliert. Ja, aber es gibt eben halt kleinere Studien, speziell zum Schmerz, weil diese Substanz ja beim Schmerz eingesetzt wird und die anderen Substanzen werden weniger beim Schmerz eingesetzt.
Sprechen wir ja gleich nochmal drüber, wenn wir zu den einzelnen Schmerzzuständen kommen. Aber ich erlaube mir da nochmal nachzufragen. Jetzt haben wir ja mit dem Safinamid, Sie haben den Wirkstoff gerade erwähnt, mit dieser dualen Hemmung als MAO-B-Hemmer. Das ist ja nun eine ganz klassische Substanz im Zuge der, ich sag mal, klassischen Parkinson-Behandlung. Hat Sie das denn überrascht, dass dieser Effekt auf das Thema Schmerzzustände so positiv war?
Wir kannten ja die Ergebnisse aus den Publikationen und wir wussten auch, dass da ein positiver Effekt berichtet wurde und wir konnten auch herleiten, warum das so ist. Aber dass das in der Meta-Analyse so gut abschneidet, das hat schon sehr überrascht und hat ja auch sogar zu Kommentaren geführt, die dann versucht haben, die Evidenz wegzudiskutieren. Man kann das natürlich tun und kann sagen, die Fallzahlen sind zu klein oder die erhobenen Befunde reichen nicht aus. Aber, und das ist ja der Sinn und Zweck einer Meta-Analyse, es war halt die bestverfügbare Evidenz, die momentan vorliegt. Und dann kann man dann darüber diskutieren, weil man es nicht wahrhaben will. Aber man muss dann erst bessere Daten präsentieren, um das wirklich jetzt zu widerlegen.
Helfen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen mit diesen verschiedenen Schmerzzuständen. Wir haben eben ja über muskuloskeletale Beteiligung gesprochen. Wir haben den zentralen Schmerz kurz erwähnt. Wir haben Dyskinesien und anderes erwähnt als mögliche Ursachen. Vielleicht zuppeln wir die noch mal so ein bisschen auseinander und versuchen mal ein bisschen besser zu verstehen, auch aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung. Was sind denn so die Hauptschmerzzustände, die in der Parkinson-Therapie, in der Parkinson-Behandlung eine Herausforderung sind?
Wir haben ja schon einige angesprochen. Sie hatten vorhin schon gesagt, den zentralen Schmerz. Wie gesagt, das ist, wir gehen von 10% aus. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob das vielleicht viel häufiger ist, vielleicht viel häufiger beteiligt. Es ist ja eine neurodegenerative Erkrankung. Von daher ist auch möglich, dass wir eine zentrale Genese haben. Und ich habe ja auch auf die fehlende Schmerzhemmung hingewiesen, was ja auch hier im Zusammenhang steht. Ansonsten unterscheiden wir bei Schmerzen ja immer zwischen neuropathisch und nozizeptiv. Beides ist beim Patienten möglich. Sie haben ja vorhin schon auf nozizeptiv hingewiesen und einige Beispiele gebracht. Und nozizeptive Schmerzen beim Parkinson werden behandelt wie generell nozizeptive, also klassische Schmerzmittel, nicht steroidale Antirheumatika etc. Vielleicht auch dann niedrigpotente Opioide, wenn möglich natürlich keine Opioide, weil die Verbesserung oder die Rate des Ansprechens ist nicht viel höher als bei Nicht-Steroidalen und dafür die Nebenwirkungen viel höher. Und wir haben dann die neuropathischen, die natürlich neben dem Parkinson auch durch andere Erkrankungen hervorgerufen werden können. Sie wissen, Neuropathien sind im höheren Lebensalter sehr häufig, auch unabhängig vom Diabetes. Und wir sehen eben beim Parkinson auch Neuropathie und haben dann vielleicht sogar ein Mischbild. Dort wäre, wie beim Zentralen auch, zum Beispiel die Antikonvulsiva-Therapie, also Pregabalin, Gabapentin, wobei ich persönlich immer Pregabalin mittlerweile bevorzuge, aber auch die Antidepressiva, die vorhin auch schon im Rahmen der zentralen Schmerzen kurz erwähnt wurden. Also die Antidepressiva hier wäre vor allem das Duloxetin zu nennen, was ja beim neuropathischen Schmerz als einziges Medikament wirklich gute Evidenz hat und auch zugelassen ist. Und dann kämen die Kombination der beiden Präparate, dann kämen auch hier wieder die Opioide. Und das entspricht ja weitgehend auch den Empfehlungen, die generell in der Schmerztherapie angewendet werden.
Dann gehen wir doch da vielleicht noch mal ein bisschen drauf ein. Stichwort die NSAR zum Beispiel, die haben Sie eben erwähnt. Das ist ja nun, oder eine häufig mit dem Ibuprofen, mit dem Diclofenac, um nur mal zwei Vertreter zu nennen, eine häufig eingesetzte Substanzgruppe. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn im Zuge einer neurologischen Betrachtung jetzt diese Schmerzen muskuloskeletal, nozizeptiv zum Beispiel in den Vordergrund treten, man dann mit einem NSAR versucht, was dagegen zu tun, haben wir ja ja gerade bei den älteren Patientinnen und Patienten, Sie haben es vorhin angesprochen, ist ja häufig mit einer Multimorbidität zu tun. Heißt, wir müssen an den Magenschutz denken, verschiedene andere Dinge denken. Passt das denn gut dann in die neurologische Praxis, in die Parkinson-Behandlung oder brauchen wir spätestens dann so eine Schnittmenge in Richtung Internist, in Richtung Allgemeinmedizin?
Auch hier haben wir ein großes Problem. Sie haben es eben schon gesagt. Bei einigen Patienten, die haben bereits Magenprobleme und dann regelmäßig Ibuprofen einzusetzen, wäre nicht opportun. Wir haben Patienten mit Nieren-Lebererkrankungen, da müssen wir aufpassen. Wir haben Patienten mit kardialer Vorgeschichte, wo wir da auch beim Diclofenac vorsichtig sein müssten. Also grundsätzlich ist es schwierig und es muss individuell ausgewählt werden. Meine Lieblingspräparate wären Ibuprofen und Metamizol. Die setze ich am häufigsten ein bei den Patienten. Aber jetzt gerade Ibuprofen ist für den Magen bei regelmäßiger Anwendung in etwas höherer Dosierung nicht gerade gut geeignet, sodass wir eigentlich einen Magenschutz bräuchten, den Magenschutz, den wir eigentlich aber nicht wollen beim Parkinson. Wir wollen ihn aus verschiedenen Gründen nicht. Einerseits, weil er die Rezeption der Parkinson-Medikamente beeinflussen kann. Andererseits, weil ja auch negative Daten bezüglich der kognitiven Leistung schon publiziert wurden. Weil man die natürlich sehr kritisch sehen muss, diese Daten. Aber trotzdem, die stehen im Raum, sodass wir ja leider in der unglücklichen Lage sind. Wir brauchen ein Magensäurehemmer und gleichzeitig wollen wir ihn vermeiden, also sprich eher niedrig dosiert.
Also ein bisschen janusköpfig auf der einen Seite. Man braucht es eigentlich, genau, damit am Magen nichts passiert. Auf der anderen Seite haben Sie gerade die Herausforderung beschrieben. Kommt ja noch dazu die Langzeitgabe. Auch da versuchen wir ja möglichst von den PPI, zumindest in der inneren und Allgemeinmedizin, immer so ein bisschen wegzukommen, wenn das geht. Gehen wir vielleicht mal aufs Metamizol ein. Das haben Sie ja gerade erwähnt als eine mögliche Lieblingssubstanz. In anderen Ländern ist es zum Teil gar nicht zugelassen. Wir Deutschen sind da durchaus mit dem Metamizol ja weit vorne. Klappt das denn gut im Alltag? Ich meine, wir haben ja da, wenn auch in seltenen Fällen, aber in der Tat ist ja dann mit ausgeprägten Blutbildveränderungen manchmal zu tun.
Also Metamizol sehe ich auch kritisch wie Sie, aber wir haben halt eben keine Alternativen, die jetzt dem so überlegen wären. Wie gesagt, früher hatte ich eher Ibuprofen, da habe ich viele Patienten mit Magenproblemen gehabt. Also auch da wieder das Problem, das Sie eben schon genannt haben. Wir brauchen eigentlich ein anderes Medikament, haben aber keins, müssen uns also damit behelfen. Und die Empfehlung im niedergelassenen Bereich, auch bei der Langzeittherapie, wäre dann doch eher andere Substanzgruppen zu nehmen und eben nicht steroidalen, dass wir die wirklich zurückhaltend einsetzen, nur für die Akuttherapie und nicht für die Dauertherapie.
Wie auch die Zulassung meistens ist. 10 Tage, 15 Tage, 14 Tage, je nachdem, mit den NSA. Was würden Sie dann machen? Würden Sie dann auf sowas gehen wie Paracetamol oder dann doch eher in Richtung der leichteren Opiate, Tilidin zum Beispiel?
Also Paracetamol mag ich gar nicht bei meinen Patienten, weil es nicht viel hilft. Also nicht, weil ich grundsätzlich was gegen die Substanz hätte, sondern weil es bei unseren Patienten einfach dann Nutzen deutlich geringer oder die Wirkung deutlich geringer ist, auch wenn es von der Verträglichkeit und vom Nebenwirkungsspektrum ja nicht so schlecht wäre.
Also gut verträglich hilft aber auch nicht.
Genau, genau. Wie leider manche oder viele Medikamente. Genau, dann müsste man bei den Patienten tatsächlich zu den Opioiden gehen und die einsetzen als Dauertherapie, was wir natürlich auch nicht wollen, weil das ja viele Nebenwirkungen hat, die die Patienten sowieso schon quälen. Dann die Sturzneigung, die die Patienten haben. Wenn ich dann die Vigilanz etwas reduziere oder einschränke, dann habe ich ein Problem. Also es ist wirklich ein Problem bei unseren Patienten. Und ich habe ja eine Substanz, die sogar untersucht wurde in Studien, also die Kombination Oxycodon-Naloxon, die bedauerlicherweise aber nicht dieses tolle Ergebnis zeigte, das wir gerne gehabt hätten.
Wobei wir dann ja schon wieder bei den hochpotenten Opiaten sind, wenn wir das...
Ja, genau. Nee, ich habe es nur als Beispiel gebracht, weil eben da eine Studie vorliegt. Da haben wir dann gehofft, wenn man das niedrig dosiert und haben gute Ergebnisse, dass wir dann einen Ansatz haben. Aber alle diese Präparate haben ja, wie ich eben schon sagte, die Gefahr, dass sie eben die Patienten müde machen, dass sie Obstipation verstärken und. Also auch da müssen wir etwas zurückhaltend sein und auch die Dosis eher niedrig wählen.
Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter nochmal. Sie haben eben auch die Antidepressiva erwähnt. Das kennen wir auch seit vielen Jahren. Schmerzschwelle verändern, solche Dinge wurden ja immer wieder diskutiert. Sie haben sie am Beispiel der neuropathischen Schmerzen mit dem Duloxetin eben kurz erwähnt. Vielleicht da auch nochmal einhaken. Wenn ich jetzt neuropathische Schmerzen habe, Stichwort sowas wie das Duloxetin, zum Beispiel das Pregabalin haben wir eben kurz erwähnt, das Gabapentin. Sie haben aber auch die Cannabinoide erwähnt. Auch die sind ja gegen die neuropathischen Schmerzen durchaus wirksam, haben aber auch das Problem einer zentralen Wirkung. Passt das hier in so einer Parkinson-Erkrankung?
Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Die Datenlage ist so bescheiden und es ist so emotional belastet. Das heißt, momentan ist ja unsere Gesellschaft in einem wahren Cannabinoide-Hype und die Industrie ist omnipräsent und die wenigsten derer, die das anbieten, liefern uns auch Daten. So dass es mittlerweile ein Informationsdschungel für alle herrscht und keiner mehr richtig weiß. Und damit schadet man der Sache mehr, als man ihr nützt, weil die Patienten selbst die Substanz auswählen. Dann werden dann Tropfen und Inhalationen und alles Mögliche. Und das ist manchmal auf dem Keks-Level, so dass man nicht weiß, wie viel wirklich jetzt da drin ist und ist es psychotrop, ist es nicht psychotrop. Also ohne Frage haben wir im zentralen Nervensystem Cannabinoid-Rezeptoren, die auch eine Rolle spielen. Ohne Frage gibt es vernünftige Ansätze und wenn wir gerade die psychotrope Wirkung bei unseren Patienten nicht haben, dann haben wir auch einen möglichen sinnvollen Ansatz. Aber wir bräuchten dringend gute Daten. Und gerade die Analyse von Herrn Puhmann hat ja gezeigt, die guten Daten fehlen momentan. Wir haben einige gute Ansätze. Und in der großen Meta-Analyse, die Sie vorhin genannt haben, wurde sogar die Evidenz relativ hoch im Vergleich zu anderen Substanzen eingeschätzt. Aber wir bräuchten gut strukturierte Studien bei Parkinson-Patienten, wo es nicht so eine Melange gibt von allen möglichen Symptomen, die der Patient hat. Und man sagt, ja, irgendwo hilft es schon, weil dann sind wir wieder beim Keks oder bei anderen Formulierungen, möchte ich mal sagen, wo wir natürlich sagen, der Patient hat einen Effekt, aber ist das wirklich der Effekt, den wir wollen?
Also hinzu kommt ja auch noch der praktische Aspekt, neben den fehlenden Daten, die Sie gerade erwähnt haben, plus die verschiedenen Verfügbarkeitsformen, sind ja nicht nur Galeniken, von der Blüte bis hin im Grunde dann zu den Tropfen, Sie haben es ja eben kurz angesprochen. Man muss es beantragen im Einzelfall, man muss der Kasse im Grunde das mitteilen, die muss das genehmigen, all das vor der ersten Therapie. Das klappt ganz häufig nicht, ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich das verordne. Die Kassen versuchen da schon so ein bisschen den Deckel drauf zu halten, obwohl sie ja nur im Einzelfall eigentlich widersprechen dürfen oder sollten. Bei mir sind das irgendwie nie Einzelfälle, wie immer das sein mag. Also Sie haben völlig recht, neben der fehlenden Datenlage kommt auf der einen Seite dieser gesellschaftliche Hype und auf der anderen Seite eben auch die organisatorischen Hemmnisse dazu. Also ein durchaus schwieriges Problem im Alltag. Vielleicht nochmal nachgefragt, jetzt waren wir lange bei den Cannabinoiden, zu den Antidepressiva. Duloxetin haben wir eben genannt. Als Beispiel gehen wir ein bisschen weiter in Richtung Pregabalin, Gabapentin. Da haben Sie gesagt, auch da haben Sie im Grunde spezielle Vorlieben, wenn es um die neuropathischen Schmerzen geht.
Ja, ich sagte ja vorhin, Pregabalin ist mein Favorit unter den beiden, unter anderem auch, weil ich mit geringerer Dosis, und damit meine ich jetzt nicht die Milligrammzahl, die, das hat ja nichts miteinander zu tun, aber ich mit einer geringeren Dosis bereits einen Effekt sehe, wobei ich unter den beiden Präparaten, wenn Sie das schon jetzt angesprochen haben, Duloxetin als Antidepressiva noch bevorzuge. Und wie gesagt, eher dann auch beide Substanzklassen, also Duloxetin, Pregabalin, dann in der Kombination gebe, wenn ich mit einer Substanz alleine nicht den Erfolg erziele.
Also Sie kombinieren beide. Sie kombinieren das Pregabalin zum Beispiel mit dem Duloxetin.
Wenn es nicht ausreicht, genau. Das Problem ist ja, wir haben eine Polypharmazie bei unseren Patienten. Die haben in der Regel schon 8, 9, 10 Tabletten und oder nicht Tabletten, sondern Medikamente. Und wenn ich da noch komme und will das noch kombinieren, habe da noch Duloxetin morgens und Pregabalin morgens abends oder Gabapentin dreimal am Tag mit 300 Milligramm oder noch mehr, dann habe ich nicht nur die potenziellen Nebenwirkungen in der Aktion, sondern auch noch die gewisse Abwehr des Patienten, dass es halt immer mehr wird, was er zu nehmen hat.
Beim Pregabalin, wenn uns jetzt gerade vielleicht ein paar jüngere Kolleginnen und Kollegen zuhören und sagen, okay, das probiere ich jetzt morgen mal aus. Jetzt haben sie häufig ältere Patientinnen und Patienten vor sich. Das Pregabalin muss eingeschlichen werden, mal als Beispiel. Womit beginnen Sie denn da? Fangen Sie mit 3x50 an oder mit 3x100? Wie beginnen Sie beim Pregabalin?
25.
Okay, ich nehme alles zurück. Also 3x25.
Nein, ich fange mit 1x25 an.
1x25, okay.
Im stationären Setting geht das natürlich viel besser als im ambulanten. Aber ich fange wirklich bei den Patienten unter anderem wegen der Multimorbidität und wegen der sonstigen Probleme, fange ich wirklich an im ersten Tag 25, zweiter Tag 2x25, sodass ich mich wirklich langsam heranschleiche. Mag vielleicht zu vorsichtig sein. Bei Duloxetin beispielsweise fangen wir mit 30 an. Da haben wir ja gar nicht die Option, außer man würde das andere Präparat mit 20 nehmen. Das würde keinen großen Unterschied machen. Aber hier beim Pregabalin und beim Gabapentin auch fange ich wirklich langsam an und habe auch manchmal mit 2x25 Milligramm schon einen Effekt, sodass es auch gar keinen Grund gibt, dass ich unbedingt zu hoch gehe.
Weil das klingt ja erstmal nach so einer homöopathischen Dosis, die 25 Milligramm.
Genau, wir haben ja aber oft beim Parkinson, dass wir mit sehr niedrigen Dosierungen einen guten Erfolg kriegen. Nehmen Sie beispielsweise mal Mirtazapin, da setzen wir 7,5 Milligramm zum Schlafen ein. Oder noch extremer Clozapin, 6,25, das gibt's gar nicht. Wir müssen die Tablette, die kleinste Tablette, die man eigentlich nur halbieren kann, die müssen wir vierteln und haben manchmal sehr gute Effekte, aber mit einer halben bereits so starke Nebenwirkung, dass der Patient es gar nicht mehr toleriert. Also Parkinson-Patienten haben auch das Problem, dass wir da manchmal mit niedrigeren Dosen anfangen müssen und auch manchmal Erfolg haben.
Wobei, da muss ich zur Ehrenrettung der Allgemeinmedizin sagen, wir machen das genauso. 7,5 Mirtazapin zum Schlafanstoß sind da auch bei den sonst Gesunden sehr, sehr gut. Sobald man höher geht, nimmt ja interessanterweise diese schlafanstoßende Wirkung so ein bisschen ab. Ich würde gerne noch mal kurz das Thema der Antidepressiva streifen. Das haben wir eben mit dem Duloxetin erwähnt. Möchte aber gar nicht über die Substanz reden, sondern über die Depressionen an sich. Da wissen wir ja lange, Stichwort multimodale Schmerztherapie. Substanzen sind das eine, sobald wir aber Depressionen zum Beispiel haben, sobald wir die Angst vor den Schmerzen haben und in diesen, ist eigentlich so ein Teufelsdreieck, kein Teufelskreis dann hineinkommen. Wie wichtig ist das denn, diese Depression und vor allem auch so eine multimodale Schmerztherapie im Fokus zu haben?
Also die Depression ist ja ein wichtiges Frühsymptom, aber auch ein wichtiges Symptom im Verlauf. Wird auch unterschätzt als Frühsymptom, weil es eben in der Allgemeinbevölkerung so häufig ist, dass es dann gar nicht oft oder manchmal gar nicht dem Parkinson-Syndrom zugeordnet wird. Wenn wir unsere Schmerzpatienten sehen, haben wir etwa ein Drittel oder in der einen Untersuchung war es nicht ganz 30% der Patienten, die als Komorbidität eine Depression hatten. Jetzt können wir natürlich argumentieren, Duloxetin hilft so gut, weil es eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Mag sein, wäre aber auch in dem Zusammenhang fast unerheblich. Wir haben beim Parkinson ja unter anderem die Depression, weil die Neurotransmitter fehlen. Wir haben ein dopaminerges Defizit, ein noradrenerges Defizit. Wir haben darüber hinaus natürlich auch das serotonerge Defizit. Also letztendlich alle Transmitter, die eine Rolle spielen, haben hier ein Defizit und müssen substituiert werden. Und deswegen geben wir beispielsweise gerne eine Substanz, die Serotonin und Noradrenalin erhöht. Dopamin haben wir in der Regel ja schon durch unsere dopaminerge Medikation erhöht.
Jetzt haben wir die Substanzen betrachtet. Gehen wir mal auf die Psychotherapie, zum Beispiel auf die ergänzenden Verfahren, Entspannung und Ähnliches. Auch das haben Sie ja in Ihren Arbeiten mit untersucht, mit berücksichtigt. Wie wichtig ist das denn? Also mal weg vom reinen Rezept hin vielleicht zu einer erweiterten Therapie.
Gut, da haben Sie jetzt natürlich sozusagen zum Schluss auch nochmal ein großes Fass aufgemacht.
Ich habe mir das extra für den Schluss aufgehoben. Ja.
Dass wir in der Parkinson-Therapie natürlich sehr auf die Medikation und auf die Tiefenentstimulation fokussiert sind, das liegt auch ein bisschen an den Kostenträgern, die ja die stationäre Aufnahmen und die Behandlung nur begründet sehen wollen mit der medikamentösen Therapie. Dabei ist die Säule nicht medikamentöse Therapie mindestens genauso wichtig. Oder anders formuliert, es gibt sogar mehrere Säulen. Wir haben die Medikation, wir haben die Operation, wir haben die Physiotherapie, Logopädie, Ergo, wir haben die Pflege, die Psychologie. Also wir haben ganz viele Säulen, die wichtig sind und die individuell zusammengestellt werden müssen, wie das in Parkinson-Fachkliniken ja auch erfolgt. Die Patienten haben alle diese genannten therapeutischen Maßnahmen. Und die Physiotherapie ist beim Schmerz natürlich sehr, sehr wichtig. Die Psychologie, die auch die Psychotherapie bei unseren Patienten mit Depressionen sind wichtig, wobei ich da vor allem auch Verhaltenstherapie nennen möchte, was bei unseren Patienten angeboten werden sollte oder eigentlich fast sogar muss. Problem ist, wie Sie schon sagten, wir haben in der Regel immer nur eingleisig und jetzt kriegen Sie mal das Medikament und das reicht. Und die Kasse argumentiert auch, häufig bei uns auch so, jetzt hat er doch schon das eine, warum braucht er das andere auch noch? Und dabei wird gar nicht gesehen, dass das Multimodale eigentlich das wäre, was wirklich zum Erfolg führt. Gerade zum Beispiel beim Schmerz, eben aber auch bei der Depression, dass wir eben die therapeutischen Optionen, die wir haben und von denen ja keiner 100% schafft, kombinieren, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Also das ist leider eine Herausforderung, Sie haben es eben wunderbar zusammengefasst, die werden wir so ohne weiteres nicht schnell lösen können. Da sind auch die Kostenträger, wenn es um das Multimodale geht, ja ganz schnell dabei. Im niedergelassenen Bereich kommen die Wartezeiten hinzu. Sobald man versucht, eine Psychotherapie zu kriegen, weiß jeder, dauert es Monate, manchmal bis das Erstgespräch kommt. Da haben auch die Sprechstunden, Umlegungen, sage ich es mal, bei den Psychotherapeuten nicht viel dran geändert. Helfen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal mit so einer kurzen Zusammenfassung. Jetzt haben wir auf der einen Seite gesagt, Sie haben es vorhin erwähnt, auch die Fluktuationen an sich können Schmerzen hervorrufen. Warum denn?
Zusammenfassung würde eigentlich heißen, zuerst Best Medical Treatment.
Also die Parkinson-Medikation, meinen Sie?
Genau. Zuerst behandeln wir den Patienten optimal. Wenn der Patient keine relevanten Rigor, Akinese mehr hat und wenn die Fluktuationen beseitigt sind, dann haben wir viele der lösbaren Probleme gelöst. Fluktuationen, dass eben die Medikamente nicht ausreichend lange wirken, dass er ein bisschen ins Off kommt, ein bisschen Akinese oder Riga hat, aber wie ich vorhin schon sagte, die nichtmotorischen Störungen fluktuieren auch unabhängig, sodass er manchmal beim Nachlassen der dopaminergischen Stimulation bereits Schmerzen bekommen kann. Also würde als erster Level wäre optimale Therapie der Symptome mit den zur Verfügung stehenden Medikamenten. Und dann erst würde die Therapie kommen, spezifische Therapie, wenn er natürlich vorher schon ganz klar eine Neuropathie hat oder sonst was. Klar, das wäre dann eine Komorbidität, die wir behandeln würden. Aber wenn wir jetzt sozusagen alles ausgeschlossen haben, haben eine Schmerzsymptomatik, dann zuerst optimale Therapie motorischer Symptome.
Da haben Sie vorhin ja die MAOB-Hämmer, das habe ich damit exemplarisch genannt, da im Grunde dann diese Fluktuation möglichst runterzufahren. Und dann erst, Sie sagten es eben, im Grunde die Fokussierung auf andere Schmerzprobleme, nachdem man es natürlich und hoffentlich im Alltag angesprochen hat. Ich habe in einer Ihrer Arbeiten noch zwei interessante Dinge gefunden, gleich zum Schluss der Arbeit, die ich ganz spannend fand. Besonderheit Restless Legs, vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Auch das ja bei der Parkinson-Erkrankung eine mit auftretende oder ein mit auftretendes Beschwerdebild. Wie gehen Sie denn da vor?
Genau, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Patienten haben Symptome, die der Krankheit verwandt oder sogar zur Krankheit gehören und die von der Symptomatik her sehr den anderen Beschwerdenbildern ähneln. Und Restless Legs ist ja so ein Bild. Der Patient sagt dann, ich habe so Schmerzen in den Beinen und ich habe vielleicht auch manchmal so Bewegungsdrang. Und dann denkt jeder, der hat zu viel Parkinson-Medikamente, den müssen wir vielleicht ein bisschen reduzieren, der hat Dyskinesien. Nur weil man es selbst nicht gesehen hat und der Patient unscharfe Angaben gemacht hat. Restless Legs ist ja häufig, meist wie bei allen Restless Legs, eher im Liegen oder eher in den Abendstunden, bei manchen aber den ganzen Tag. Und man darf ja nie vergessen, Parkinson-Patienten sitzen viel öfter, Patienten liegen viel öfter und dann treten die Symptome vielleicht auch viel öfter in Erscheinung. Und obwohl die Patienten dopaminerg stimuliert sind, obwohl sie L-Dopa haben, einen Agonisten, haben sie trotzdem noch Beschwerden, wie gesagt, abends und nachts, aber auch tagsüber. Und dann haben wir oft die Notwendigkeit, zur Nacht noch etwas zu geben. Und zwar erstaunlicherweise niedrig dosiert, zum Beispiel in Agonisten, Bromipixol, wie bei anderen RLS-Patienten auch. Und da haben dann noch einen relativ guten Effekt oder sogar manchmal einen sehr guten Effekt, obwohl sie ja schon stimuliert sind. Also da gilt zum Beispiel auch abends und nachts, die Patienten ausreichend zu stimulieren.
Also ganz spannend, auch darauf zu achten, auf eben dieses Restless-Leg-Syndrom, verwandt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite separat zu behandeln. Was ich auch sehr interessant fand, was bei uns in der Inneren, in der Allgemeinmedizin ja eher häufiger ist, sind die orthostatischen Dysregulationen. Sie haben gerade gesagt, die Patienten sitzen viel, die Patienten liegen viel und dann kann zum Beispiel die Änderung der Körperlage auch zu Schmerzen führen.
Das ist nett, dass Sie mich das noch fragen, weil es ja eine meiner Lieblingsbaustellen ist. Die orthostatische Hypotonie gehört zur Krankheit dazu. Warum? Der Patient hat ein Defizit von noradrenergen, ein adrenerges Defizit. Wenn der Patient aufsteht, kommt es nicht zum Anstieg der Katecholamine, sondern nur zum leichten Anstieg. Bei Ihnen steigt das 100% an, beim Parkinson-Patienten nochmal 50%, führt dazu, dass das Blut absackt und er hat eine dramatische orthostatische Hypotonie. Früher wurde ja immer das als Hinweis auf eine Multisystematrophie gewertet. Mittlerweile wissen wir, das gehört zum Parkinson-Erkrankung dazu. Viele haben dann immer auch wieder die Parkinson-Medikamente angeschuldigt. Das ist auch nicht zutreffend. Natürlich haben die Patienten Parkinson-Medikamente, aber sie haben die orthostatische Hypotonie unabhängig. Gibt es auch mittlerweile recht gute Daten dazu, dass es wirklich unabhängig von der dopaminergen Stimulation auftritt. Und das ist dramatisch. Und wahrscheinlich sprechen Sie den Kothänger-Pain an, dass die Patienten dann wirklich 30, 40 Millimeter Blutdruckabfall haben. Stellenweise haben die Patienten bereits in Ruhe nur 100 oder 110 Millimeter Hg systolisch. Und dann fallen sie ab auf 60, 70. Und die Patienten bekommen dann so typischerweise einen Schmerz wie beim Kleiderbügel, der hochstrahlt ins Genick. Und keiner denkt an den Blutdruck bei den Patienten. Und bedauerlicherweise messen wir ja auch meistens den Blutdruck nicht unter standardisierten Bedingungen, sondern er wird irgendwie gemessen. Der Patient misst, wenn er morgens auf dem Bett aufsteht, ist also nicht aufgestanden, sondern misst noch im Liegen, hat dann einen ganz passablen Blutdruck. Er wird in der Regel nicht aufstehen und danach nochmal messen. Also von daher wird die orthostatische Hypotonie unterdiagnostiziert, kann zu sogar zu Schmerzen führen, aber natürlich viel häufiger auch noch zu Beschwerden wie Schwindel, aber auch zu Stürzen und so weiter.
Das heißt, wie würden Sie das angehen? Wir würden in der Inneren ja sagen, wir machen im besten Fall eine Kiptisch-Untersuchung oder ähnliches. Die ist halt tierisch aufwendig. Man muss erstmal eine kooperierende Klinik finden oder im niedergelassenen Bereich, die das macht. Wie machen Sie das im Alltag?
Auch hier vielen Dank für die Steilvorlage. Der Kiptisch ist die meist überschätzte Methode, die es meines Erachtens nach gibt. Der Kiptisch ist für die Synkopendiagnostik sehr gut geeignet. Aber bei unseren Patienten ist eigentlich der klassische Orthostase-Test, also früher Schellung bezeichnet, ideal. Weil das spiegelt die physiologische Situation wider. Das heißt, Patient liegt 10 Minuten, steht auf, wir messen den Blutdruck und schauen den Blutdruckabfall. Also das machen wir bei unserem Patienten routinemäßig. Ich weiß, es wird fast nicht bezahlt und ist auch zeitaufwendig, aber es ist halt wirklich valide und sicher. Der Kiptisch ist unphysiologisch, weil viele Faktoren damit eine Rolle spielen und die beim Parkinson jetzt, wie soll man sagen, nicht im Vordergrund stehen. Oder anders formuliert, mache ich den Kiptisch, habe ich immer pathologisches Ergebnis, weil der Patient so schnell gar nicht reagieren kann, wie der Kiptisch funktioniert. Früher haben wir es gemacht, haben es aber dann schnell verlassen. Also der klassische Schellung-Test.
Also klassischer Schellung-Test, gar nicht so aufwendig, aber zeitintensiv, Sie haben es gerade dargestellt, muss man gut in den Praxisalltag einplanen, damit man da nicht zu viel Zeit verliert, gar keine Frage. Aber vielleicht da zum Abschluss nochmal zur Therapie. Jetzt haben wir auf der einen Seite häufig antihypertensive Medikamente, die sind mit im Bestand. Dann gibt es vielleicht so eine orthostatische Dysregulation, die Sie gerade erwähnt haben. Was machen wir denn dann, wenn wir das festgestellt haben? Früher hat man ja immer gesagt, die Patienten sollen möglichst mal kneipen und die Beine dann nach dem warmen Duschen vielleicht kalt abduschen, damit da es zu einer schnelleren Gegenvenenreaktion kommt. Was machen wir heute?
Also es gibt natürlich viele Empfehlungen, die aber bedauerlicherweise nicht so wirklich gut helfen. Das Beste sind Schlitzstrümpfe. Jetzt werden Sie sagen, Schlitzstrümpfe im Parkinson, das klappt doch gar nicht. Der kann sich doch kaum selbst anziehen. Außerdem ist es unangenehm. Wenn der Sommer warm ist, wird es noch unangenehmer. Aber das ist das, was am besten hilft und was man dem Patienten empfehlen sollte. Bedauerlicherweise werden dann häufig so weiße Schlapperstrümpfe empfohlen. Die helfen natürlich nicht viel, es muss schon fest sein. Oder wenigstens festgewebte Kniestrümpfe. Das hilft am besten. Danach wird es eng, weil die meisten Medikamente, die man einsetzen kann, haben ja Nebenwirkungen oder Wirkungen, die wir nicht wünschen. Das heißt, der Patient hat eine Nehmen wir an, ein Blutdruck von 150 fällt ab auf 90. Und dem können wir kein Medikament geben, was den Blutdruck anhebt. Sonst hat er nämlich dann nachts 200 und wir haben mehr Schaden als Nutzen. Und wir geben dann, wenn, dann eher morgens Medikamente und nicht sozusagen den ganzen Tag. Wir versuchen natürlich, und das gehört auch hier dazu, alles zu vermeiden, was es verstärkt. Also Beta-Blocker sind beim Parkinson-Patienten nur dann zu geben, wenn es wirklich absolut notwendig ist, also nicht als Antihypertensivum erster Wahl. Diuretika genauso, nur wenn es anders nicht geht. Viele machen ja den Fehler, dass sie Patienten mit Pramipexol behandeln. Der Patient kriegt dann Ödeme und dann kriegt er ein Diuretikum und dann verstärkt man die orthostatische Hypertonie. Das wäre natürlich fatal, sondern Dopaminagonisten wie Pramipexol, Rohypnol etc. machen relevante, schwere Beinödeme und die sind eben nicht kardialbedingt. Und dann sollte man natürlich das Medikament auswechseln. Und wie gesagt, den Beta-Blocker, wenn er gegeben werden muss, wegen Vorflimmern beispielsweise, dann eher abends geben und nicht morgens, weil das alles noch die orthostatische Hypotonie verstärkt. Und die Medikamente, die eher den Blutdruck anheben, eher morgens geben. Aber wenn wir dann, nehmen wir an, Mitotrin haben als Lieblingsmedikament von mir, danach ist schon relativ schnell Schluss, weil Mineralokortikoide etc. sind keine Dauermedikation. Und dann gibt es noch natürlich Medikamente wie 3-L-Triodops etc., die überhaupt nicht verfügbar sind und deren Effekt auch zu gering ist, als der Aufwand lohnen würde.
Und spannend ist ja nochmal, wie wir darauf kamen, nämlich über diesen kleiderbügelartigen Schmerz, Sie haben es eben erwähnt, der dann eben bei Parkinson-Betroffenen auftreten kann und der, wenn man weiter nachgeht, über den Chelong-Test zum Beispiel auf eine orthostatische Dysregulation hinweisen kann. Vielen Dank. Professor Dr. Wolfgang Joost war heute unser Gast bei Neuroflash Audio. Er ist der Chefarzt an der Parkinson-Klinik Wolfach, lehrt an der Universität in Freiburg. Ich habe vorhin und zu Beginn darauf hingewiesen, Sie wissen es vielleicht auch, wenn Sie uns ab und zu zuhören, es gibt die Möglichkeit, auf Basis unseres heutigen Podcasts 10 Fragen zu beantworten. Wenn Sie 7 davon richtig haben, Sie kennen das, es gibt 5 Auswahlmöglichkeiten, dann haben Sie die Chance auf 2 CME-Punkte. Diese Fragen finden Sie auf der Website, auf dem Internetangebot der Neurodepesche. Dort bekommen Sie auch das Zertifikat. Ganz wichtig vielleicht nochmal für Sie, Sie müssen jetzt nicht großartig in Studien gehen, alles nochmal nachblättern, nachprüfen. Die Fragen, die Sie dort finden, basieren auf dem Gespräch von Herrn Professor Joost und mir heute in diesem Neuroflash Audio Podcast, damit Sie sich auf Basis dessen, was wir eben besprochen haben, sei es der zentrale Schmerz, die orthostatische Dysregulation oder auch die Frage, wie kommt es denn eigentlich bei Dyskinesien zu so einem Schmerz, damit Sie sich anhand des gehörten Wortes rund um den Podcast auch bei den Fragen zurechtfinden. In diesem Sinne, Professor Wolfgang Joost, vielen Dank an Sie.
Vielen Dank auch.
Ein ganz schöne Grüße an alle, die uns heute zugehört haben. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Ausgabe.
Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.